dann begrüße ich Sie auch erstmal ganz herzlich. Bin überrascht, wie gut ich vorgestellt worden bin. Gut informiert, kann man nur sagen. Aber verdanken wir jetzt der neuen Homepage. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein Jahr lang dran rumgebastelt, dass diese Homepage einigermaßen aktuell ist. Es wurde uns immer vorgeworfen, dass wir da nicht sehr gut in der Zeit liegen mit unseren Projekten, die schon zum Teil 5, 6 Jahre da drauf gelegen sind, ohne aktualisiert worden zu sein. Aber jetzt sind wir dann hoffentlich da ein bisschen besser. Gut, ich wurde ja schon oder insofern schon vorgestellt, dass man gesagt hat, ich beschäftige mich mit der Einführung von Energie- und Umweltmanagement. Ich habe das Ganze vor etwa 20 Jahren begonnen. EMAS ist jetzt auch etwa, oder ja, dürfte jetzt 20 Jahre alt sein, 1993 erlassen von der Europäischen Union und dann 1995 in das nationale Recht übergegangen, also 1995 dann auch in der Bundesrepublik angewendet worden und 1996 habe ich dann das erste Unternehmen mit Umweltmanagement. Damals war die Idee Umweltmanagement mit Arbeitnehmerbeteiligung, weil ich es immer ganz praktisch und ganz sinnhaft fand, dass man ein Umweltmanagement mit den Leuten macht, die in so einem Betrieb arbeiten. Und insofern habe ich dann das damals mit einem Betriebsrat zusammen versucht einzuführen. Das ist dann auch ganz gut gelungen. Habe dieses Unternehmen dann auch die Folgezeit dann immer noch weiter betreut und das Umweltmanagement existiert noch immer. Danach bin ich dann zu der Sache übergegangen, dass ich überlegt habe, nachdem ich dieses Unternehmen gefragt hatte, können Sie nicht sowas machen wie Fortbildungen, wie man richtig Müll trennt, wie man richtig mit Energie umgeht, dass ich eigentlich gedacht habe, es wäre ja eigentlich sinnvoller, sowas sehr viel früher einzuführen, Umweltmanagement, nämlich schon in Schulen. Und dann habe ich einen Antrag damals an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gestellt und habe das dann mal mit 2 Schulen in Baden-Württemberg gemacht. Daraus sind dann insgesamt so etwa 20 Schulen in Baden-Württemberg geworden, weil es dann immer weitergelaufen ist, auch mit anderen Schulen, die dann daran interessiert sind. Und davon muss man jetzt gestehen, ist etwa noch ein Dreiviertel, also von diesen 20, die also jetzt noch EMAS machen. Und von daher bin ich eigentlich auch ganz froh, dass das so weitergelaufen ist. Dann kam als nächste Phase Einführung von Umweltmanagement in Kirchengemeinden. Das haben wir in einem Projekt gemacht mit 8 Mannheimer Kirchengemeinden. Und dann kam so als weitere Idee auf, den Deutschen Evangelischen Kirchentag als eine Großveranstaltung mit 120.000, 130.000 Besuchern auch ein Umweltmanagement zu geben, weil ja bei so einer Großveranstaltung sehr viel Müll anfällt, sehr viel Papier irgendwo verschleudert wird und dann oftmals die Ausgestaltung dieser Räumlichkeiten mit irgendwelchen Dingen passieren, die dann am Ende dieser Veranstaltung weggeschmissen werden. Die werden also nicht wieder oder weiterverwendet. Und da haben wir jetzt seit 2007 jetzt den 4. Kirchentag nach EMAS validiert, also zunächst Köln, dann Bremen, dann Dresden und jetzt in diesem Jahr in Hamburg. Und das wird weitergehen mit Stuttgart und dann höchstwahrscheinlich Berlin. Ja, und jetzt seit etwa 2 Jahren mache ich Umweltmanagement in Hochschulen. Zunächst mal als erste Einrichtung war das die Universität Hohenheim. Da ist das Projekt immer ein bisschen ins Stocken gekommen, weil dort an der Universität sehr viel Personenwechsel war in der Führung, sprich also Rektor oder Präsident und Kanzler sind dort in den letzten 2 Jahren relativ schnell gewechselt worden und dadurch kam das Projekt dann ins Stocken. Und parallel dazu habe ich das Ganze noch gemacht bei der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Und dieses Projekt ist jetzt vergangene Woche erfolgreich abgeschlossen. Wir haben also dort jetzt ein erfolgreiches Umweltmanagement. Und ein bisschen jetzt zu diesem Gesamten wollte ich jetzt heute hier was erzählen. Also ich habe mal hier die Liste aufgetragen, welche Einrichtungen also so ein Umweltmanagement haben. Und wir sehen, Es gibt also im Moment 11 Hochschulen, die in der Bundesrepublik ein Umweltmanagement haben. Und interessanterweise im Vergleich zu den anderen Einrichtungen, also so im industriellen und im Dienstleistungsbereich, haben wir hier eher ein Nord-Süd-Gefälle. Also sprich, wir haben im Norden wesentlich mehr Einrichtungen, die so ein Umweltmanagement haben, als im Süden. Das muss jetzt noch nichts bedeuten, weil ich jetzt weiß, dass in den letzten Monaten, gerade in Baden-Württemberg, eine Reihe von Hochschulen damit begonnen haben, jetzt ein Umweltmanagement einzuführen. Also dazu zählt Heilbronn beispielsweise, dazu zählt die Fachhochschule oder die Hochschule Esslingen, Biberach und noch solche kleineren Hochschulen. Also in denen wird jetzt demnächst dann also auch sowas wie ein Umweltmanagement eingeführt. Was hier noch nicht drauf ist, was also auch jetzt erst neu ist, ist, dass die Universität Tübingen auch ein Umweltmanagement nach EMAS hat. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, diese vorliegenden Umwelterklärungen mal daraufhin zu untersuchen, was also, sagen wir mal, als Ergebnis von diesem Umweltmanagement, weil ja, das ist ja am Anfang zunächst mal ein Prozess, der damit endet, dass man sich ein Umweltprogramm gibt, das dann in den Folgejahren umgesetzt wird. Also insofern kann man jetzt aus dieser Umwelterklärung, die jetzt da vorgelegt worden ist, nur bedingt was ableiten von den Einrichtungen, die das erste Mal gemacht haben. Aber man kann von den Einrichtungen, die das schon mehrmals gemacht haben, schon was ableiten. Und daraus ergeben sich dann jetzt diese Ergebnisse, dass nämlich also Stromverbrauch stark angestiegen ist, was damit natürlich zu tun hat, dass die IT-Infrastruktur weiter ausgebaut worden ist in den meisten dieser Einrichtungen, dann auch durch verlängerte Öffnungszeiten. Heizenergie ist in der Regel gesunken, hängt damit zusammen, dass oftmals in diesen Einrichtungen dann auch mit bestimmten Maßnahmen angefangen wurde. Sprich also, man hat Fenster erneuert, man hat bestimmte energieintensive Bereiche dann unter Umständen sogar ganz geschlossen. Also insofern, da ist ein Absinken festzustellen. Papierverbrauch ist auch erstaunlicherweise, obwohl wir ja schon seit Jahrzehnten von dem papierlosen Büro oder der papierlosen Einrichtung sprechen, ist weiter steigend. Wasserverbrauch ist zurückgegangen, Abfallaufkommen ebenso. Und notwendig ist eigentlich meines Erachtens ein sogenanntes Öko-Controlling, also sprich, das heißt, man muss kontinuierlich schauen, über die Verbräuche, die anfallen, das möglichst nicht nur jetzt am Ende eines Jahres, sondern monatlich, was an Energie, an Ressourcen verbraucht worden ist, um dann halt natürlich auch dementsprechend eingreifen zu können. Gut, und was ein wichtiger Punkt ist, und der, würde ich sagen, ist an vielen Einrichtungen immer noch ein bisschen brachliegend, ist diese kontinuierliche Kommunikation des Themas an der Hochschule. Also wenn man das jetzt mal anschaut, wir haben jetzt an der Hochschule in Nürtingen-Geislingen haben wir das Ganze so gemacht, dass wir die ganzen Erhebungen zusammen mit Studenten gemacht haben. Das heißt also, da haben einzelne studentische Gruppen zusammen mit ihren Professoren dann den Wasserverbrauch erhoben, den Ressourcenverbrauch an Heizenergie oder an Strom, den Materialverbrauch. Da fielen dann auch Gefahrstoffe an im Bereich Chemie oder auch im Bereich Landwirtschaft. Und alle diese Dinge, die wurden also von den Studenten dann erhoben, auch rückwirkend dann auf die letzten 5 bis 10 Jahre, um einfach auch festzustellen, wie haben sich denn bestimmte Verbräuche über die Jahre hin entwickelt. Integration in die Lehre, habe ich gesagt, ist ein ganz wichtiger, meines Erachtens ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, Hochschulen sind Ausbildungsstätte für künftige Entscheidungsträger dieser Gesellschaft. Wer weiß, ob aus diesem Raum nicht irgendwann jemand Politiker wird oder sogar Ministerpräsident. Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg war auch Student an der Uni in Hohenheim. Der Umweltminister hat an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen studiert. Also insofern muss man schon sagen, das sind unter Umständen die späteren Funktionsträger, die diese Einrichtungen verlassen. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich da frühzeitig mit solchen Themen dann auch auseinandersetzt. Wichtig vor dem Hintergrund, dass man ja unterscheidet in der Terminologie der EMAS-Verordnung zwischen direkten und indirekten Umweltaspekten. Direkte sind sozusagen die, die also hier vor Ort verbraucht werden, also sprich Energie, Wasser, Abfall. Indirekte sind Mobilität beispielsweise, also sprich die Leute, die halt von ihrem Heimatort oder von ihrem Wohnort dann an die Universität oder Hochschule fahren. Das sind dann die indirekten Umweltaspekte, was dann also jeweils in die Umwelt an Emissionen dann emittiert wird. Und auch die Lehre und Forschung gilt als indirekter Umweltaspekt, weil er sozusagen das nicht in irgendeiner Form messbar ist. Bei Energie kann ich am Ende bilanzieren, ob jetzt in irgendeiner Form ich was verbessert habe, ob die Energieverbrauch zurückgegangen ist, ob er gestiegen ist. Bei der Lehre oder Forschung kann ich das in aller Regel nur bedingt machen, weil ich nicht feststellen kann, ob alle, die diesen Raum jetzt verlassen, hinterher wissen, was Umweltmanagement ist. Das können wir ja schlecht hier in irgendeiner Weise testen. Gut, dann habe ich hier noch ein paar Beispiele aufgelistet, wie das also in anderen Hochschulen praktiziert wird, diese Integration in die Lehre. Also wie gesagt, es gibt dann fächerübergreifende Lehrveranstaltungen. Hier diese Veranstaltung würde ich auch in einer gewissen Form als solches ansehen. Dieser Versuch jetzt hier über eine Ringvorlesung Nachhaltigkeit dieses Thema zu bearbeiten. Dann gibt es Weiterbildungsprogramme, es gibt Forschungsschwerpunkte, es gibt aber auch jeweils gezielte Veranstaltungen im Lehrprogramm. Gut, so relativ komplex sieht jetzt auf den ersten Blick ein EMAS aus. Also oben jetzt mal in diesem Gebäude ist dann die jeweilige Einrichtung. Da können Sie jetzt sagen, das ist Universität, da können Sie aber auch jeden Betrieb drunter subsumieren, da können Sie jede Verwaltung, jede kirchliche Verwaltung, egal welche Organisation oder Einrichtung Sie zugrunde legen, funktioniert immer. Sie haben am Anfang eine bestimmte Umweltpolitik zu verabschieden. Umweltpolitik ist so eine Art Leitbild, die sich die jeweilige Einrichtung dann für ihren Bereich Umwelt gibt. Dann findet mit der Terminologie dieser EMAS-Verordnung eine sogenannte Umweltprüfung statt. Das ist also letztlich nichts anderes als die Bilanzierung des Ist-Zustandes. Das heißt also, man bilanziert genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, in den Verbrauch der zurückliegenden Jahre, aber auch natürlich die Sachen, die jetzt beispielsweise in Lehre und Forschung in der Vergangenheit stattgefunden haben. Also sozusagen eine Bestandsaufnahme. Dann am Ende dieser Bestandsaufnahme wird dann letztendlich verlangt von der EMAS-Verordnung, dass die jeweilige Einrichtung sich ein sogenanntes Umweltprogramm gibt. Umweltprogramm heißt nichts anderes, dass ich also festlege bestimmte Ziele. Diese Ziele müssen in irgendeiner Weise mit Maßnahmen hinterlegt werden und diese Maßnahmen wiederum mit Verantwortlichkeiten und einem Zeitraster, bis wann ich diese Maßnahme umsetze. Wichtig ist, und das ist oftmals wird das auch von den Leuten falsch gesehen oder auch falsch interpretiert, dieses Umweltprogramm gibt die Einrichtung sich immer jeweils selbst. Das heißt also, es wird nicht von außen in irgendeiner Weise verlangt, was man zu tun hat, sondern man muss als Einrichtung sagen, ich möchte gerne diese oder jene Maßnahme machen. Und dann hat der Umweltgutachter, der dann später irgendwann noch ins Spiel kommt, der hat zu überprüfen, als Externer, ob das, was da jetzt hinterlegt ist, erstens in der Zeit realistisch ist und zum Zweiten also auch, sagen wir mal, das vorher formulierte Ziel mit dieser Maßnahme dann erreichbar ist. Das heißt also, er muss das Ganze auf eine gewisse Plausibilität hin untersuchen. Aus diesem Umweltprogramm muss dann parallel sozusagen noch ein Umweltmanagementsystem entwickelt werden. Das heißt, dieses Umweltmanagementsystem heißt, man schafft innerhalb der Organisation bestimmte Verantwortlichkeiten. Das kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und je nachdem ist es so, dass also unter Umständen noch mal eine Nachfolgeprüfung vorgenommen werden muss, wenn man feststellt, dass an bestimmten Stellen bei dieser Erstprüfung, dieser Bestandsaufnahme bestimmte Dinge halt nicht untersucht worden oder nur unzureichend. Weil das passiert manchmal, wenn man das mit studentischen Gruppen macht, dass dann nicht alle Dinge natürlich von allen gleichermaßen bearbeitet werden. Und dann, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, Umweltziele sind wiederum die Grundlage für das Umweltprogramm. Auch da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Und am Ende kommt dann das, was, sagen wir mal, diese EMAS-Verordnung von der ISO 14001, wenn das jemand schon mal gehört hat, er nickt hier vorne. Also die ISO 14001 ist ja eine internationale Norm, die also auf der Weltebene die Organisation oder in aller Regel, ja, da sitzen Gremien verschiedenster Organisationen drin, ob das jetzt Unternehmensgremien sind, ob das jetzt Umweltverbände sind, die sitzen in diesen Gremien, die sich auf der ganzen Welt treffen und die legen dann diese europäische oder auch Weltnormen dann fest. Und diese ISO 14001 wurde bis jetzt auch immer gesagt, die sei für international agierende Unternehmen wesentlich besser als die EMAS-Verordnung, weil die EMAS-Verordnung sich ja nur auf den europäischen Raum bezieht. Das hat man dann bei der letzten Novellierung verbessert, indem man dort gesagt hat, EMAS gilt auch weltweit. Gut, und um das jetzt abzuschließen, diese Umwelterklärung ist eigentlich noch der einzige Unterschied momentan, den ich jetzt so großenteils sehe, bis auf ein paar so kleinere Sachen, zwischen der EMAS-Verordnung und der ISO 14001, weil diese Umwelterklärung immer noch von den Unternehmen zu erbringen ist. Die muss erstellt werden. Die ist manchmal, je nachdem, zwischen 30 und zum Teil auch 70 Seiten lang. Und das macht wirklich viel Arbeit. Aber sie ist natürlich auch nach außen hin von den jeweiligen Leuten, den Stakeholdern, wie das so neudeutsch heißt, nachvollziehbar. Das heißt, man kann da nachgucken, was hat die jeweilige Organisation an Energie verbraucht, was tut die dagegen und so weiter. Gut, und wenn man diese Umwelterklärung dann durch den hier, achso, also da ganz außen steht der zugelassene Umweltgutachter, der kommt dann irgendwann in diese Organisation, überprüft all das da, was da beschrieben ist und der ergibt dann am Ende eine sogenannte Gültigkeitserklärung, das heißt also erklärt das System für valide und dieses Gut oder diese Unterschrift, die er leistet, die läuft dann an die zuständige Stelle. In Deutschland ist das entweder die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer. Und dann ist auch nochmal ganz wichtig und der Unterschied zwischen EMAS und ISO 14001, dass dann man in einem sogenannten EMAS-Register nachschauen kann, wer in Deutschland oder auch in Europa EMAS durchgeführt hat. Das kann man bei der ISO 14001 nicht. Das ist nicht hinterlegt. Und von daher sind die Zahlen, die dann in irgendeiner Form dort genannt werden, immer vage Schätzungen, weil man, wie gesagt, es nicht weiß. Gut, und dann gibt es hier noch diesen schönen Pfeil. Das ist das, was ich vorhin ja gesagt habe. Diese Umwelterklärung dient eigentlich als Information der Öffentlichkeit. Und was ich jetzt im Moment auch so mitbekommen habe, weil wir haben ja seit 1993 mittlerweile die zweite novellierte Fassung der EMAS-Verordnung. Im Moment ist gerade die dritte Novellierung in der Diskussion. Ich glaube, an dieser Tatsache, dass man eine Umwelterklärung für die Öffentlichkeit erstellen muss, daran wird sich auch nichts ändern. Also das ist im Moment nicht erkennbar aus den Diskussionen, dass davon Abstand genommen wird. Gut. So viel jetzt erstmal so zum etwas Schnelldurchlauf, wie so eine Umwelt, wie so ein Umweltmanagement nach EMAS aussieht. Ganz knapp nur formuliert, was ist ein Umweltmanagement? Ist erstmal eine Überprüfung der Umweltsituation der jeweiligen Organisation, ob Hochschule oder andere Organisation. Verringerung von Verbrauch ist das Ziel. Das muss auch in aller Regel in der Umwelterklärung so hinterlegt werden, weil der Gutachter gerne natürlich, nachdem er dann 3 oder 4 Jahre, auch dazu komme ich gleich nochmal, wieder kommt in die Institution, will er natürlich irgendwo gucken können, hat sich irgendwas verbessert, und deswegen müssen in aller Regel oder sollen in aller Regel auch quantitative Ziele angegeben werden, neben natürlich auch qualitativen. Dann in aller Regel ist auch so die Hoffnung damit verbunden, dass es also so eine Art Win-Win-Situation gibt, also ökologische und auch ökonomische Einsparungen. Und dass natürlich damit also auch diese finanziellen Aspekte für die Organisation eine Rolle spielen. Man muss auf der anderen Seite, und das darf man an der Stelle nie unausgesprochen lassen, immer sehen, dass so ein Umweltmanagement, wenn man es denn installiert, zwar sicherlich Einsparungen nach sich bringt, aber es braucht auch immer eine Person innerhalb der Organisation, die dann diesen Prozess vorantreibt. Also so ein bestimmter Kümmerer oder wie man diese Person auch immer nennen mag. Und diese Person, die braucht, ja, je nachdem, nicht immer gleichermaßen so einen Zeitaufwand von etwa 10 bis 15 Stunden pro Woche, wobei, wie gesagt, das nicht immer kontinuierlich jede Woche gleichermaßen anfällt. Gut, und das andere da, was da jetzt steht, das überblende ich jetzt mal, weil das habe ich jetzt schon, glaube ich, ein paar Mal so angesprochen. Gut, was wird also nochmal untersucht? Weil das haben wir ja vorhin gesagt, dass also es da verschiedenste Untersuchungsfelder gibt und diese Untersuchungsfelder, wie gesagt, auch dann mit studentischen Gruppen dann genutzt oder durchgeführt werden können. Das fängt an mit erstmal einer allgemeinen Angabe zur Organisation, also wie viele Personen sind dort beschäftigt, wie sieht die Organisation insgesamt aus, Organigramm, wer ist wer für was zuständig und so weiter. Das ist eigentlich eher, würde ich sagen, mal so Formalia. Aber dann wichtiger ist Gebäudestruktur, also aus welchem Jahrhundert stammen die Gebäude, mit was ist gebaut worden, wie isoliert sind die Fenster und die Gebäudestruktur. Dann geht es um die Außenanlagen, weil das auch immer natürlich was mit Biodiversität zu tun hat. Also hier sieht man draußen Grün und Bäume. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann Strom- und Heizenergieverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen, Büromaterialien, Gebäude, Gefahrstoffe, Verkehrsanbindung, also sprich, wie kommen die Bediensteten, aber auch die Studenten oder auch die Lehrbeauftragten an die jeweilige Einrichtung. Dann die Frage, wie ist das ganze Thema in die Lehre integriert? Und ein ganz wichtiger Punkt, der oftmals dann auch nicht immer reflektiert wird, ist, dass auch Arbeitssicherheit eine Rolle spielt. Weil, und das hat wiederum damit zu tun, dass die EMAS-Verordnung ja 93 erlassen worden ist. Und da gab es einen ganz bestimmten Grund, warum man sich diese EMAS-Verordnung damals auf die Fahnen geschrieben hat. Nämlich der Hintergrund war, dass man auf der europäischen Ebene festgestellt hat, man hat zwar ganz, ganz viele gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, ja, es gibt noch Verordnungen, Gesetze, Richtlinien, danke. Also, und diese konnten oder können eigentlich bis heute durch die dafür zuständigen Behörden nicht überprüft werden. Weil man weiß in aller Regel, dass bestimmte Aufsichtsämter vielleicht mal so alle 10 bis 15 Jahre so ein Unternehmen besuchen können. Und vor dem Hintergrund hat man gesagt, machen wir doch das anders und sagen einfach, die Unternehmen verpflichten sich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Und das ist dann vor allen Dingen also auch nochmal auf den Bereich Arbeitssicherheit bezogen, weil Arbeitssicherheit bedeutet beispielsweise, dass ich Gefahrstoffe richtig lagere, dass ich die dort Tätigen, wenn jetzt irgendeine Fremdfirma kommt, richtig einweise, dass die nicht vom Dach fällt oder sonst was passiert, weil letztendlich die Institution, sprich also der Rektor oder Präsident oder Kanzler, für diese ganzen Aktivitäten verantwortlich zeichnet nach außen hin. Und wenn da irgendwas passiert oder hier, was weiß ich, wir kommen hier nicht aus dem Raum raus, weil alles abgeschlossen ist und müssen dann durchs Fenster springen, wenn es brennt oder was weiß ich auch immer. Also auf jeden Fall, dass bestimmte Sicherheitsmechanismen halt eingehalten werden. Und das ist dann oftmals Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit an so einer Institution. Und das wird auch im Rahmen des EMAS-Prozesses überprüft, weil, wie gesagt, die Einrichtung sich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bereit erklärt. Das ist so ein schönes Portfolio, wo einfach nur noch mal deutlich werden soll, dass sich die jeweilige Organisation, ob das jetzt wie gesagt Hochschule, Schule oder sonstige Einrichtungen sind, selber festlegt, was aus ihrer Bewertung heraus eine gewisse Relevanz besitzt. Hier in dem Fall ist es so, dass man oder die Steuerungsmöglichkeiten und auch die Handlungsrelevanz bei der Heizenergieverbrauch und beim Stromverbrauch als sehr hoch eingeschätzt hat, währenddessen Abfallaufkommen eher so vernachlässigt werden können. Und das sind so die Dinge, die einfach im Vorfeld dann von so einem Gremium diskutiert werden und dann also in so einem Portfolio dann halt dementsprechend hinterlegt werden. Ich habe jetzt einfach mal so aus der Umwelterklärung der Hochschule mal so aufgelistet, wie das dann hinterher in etwa aussieht, wenn man dann diese Dinge bilanziert. Also hier in dem Fall waren es die letzten 6 Jahre, wo man versucht hat, den Heizenergieverbrauch zu bilanzieren für die verschiedensten Gebäude. Und das Ganze immer auch nochmal so dann versucht zu bereinigen, dass man nicht jetzt in irgendeiner Weise nur den tatsächlichen Verbrauch anschaut, sondern natürlich guckt, war es ein heißer oder ein kalter Winter und inwieweit hat das dann unter Umständen Auswirkungen auf die Heizenergie. Und man sieht dann hier unten zum Schluss, dass die Heizenergie trotz alledem sehr stark geschwankt hat. Und wenn man das jetzt mal zwischen 2007 und 2012 sich anschaut, dann auch dementsprechend sogar erheblich zugenommen hat. Das lassen wir jetzt mal weg. Nee, Quatsch, das machen wir doch nochmal. Wie kann man das jetzt wieder zurück machen? Muss ich doch wieder. Da. Hier geht es um den Stromverbrauch. Und hier sieht man erstaunlicherweise, dass an der Einrichtung der Stromverbrauch zurückgegangen ist. Das finde ich zum Beispiel ein sehr imposantes Geschichte. Wasserverbrauch ist auch ein Punkt, der bilanziert wird. Auch da sieht man, dass er je nachdem, man muss immer hier noch mit reinrechnen, dass der Wasserverbrauch oftmals korreliert, weil das ja eine landwirtschaftliche Hochschule auch zum Teil ist, dass das dann natürlich auch damit zu tun hat, inwieweit die Felder dann jeweils bewässert werden mussten oder nicht. Und insofern ist das immer ein bisschen ein Ausreißer, der dann auch hier deutlich wird durch die jeweiligen Zahlen, inwieweit man zusätzliches Wasser zum Bewässern brauchte. Gut, das Überblick tue ich jetzt auch noch mal. Wie wird also jetzt vorgegangen, wenn man also in aller Regel mit so einem Umweltmanagementprozess in der Einrichtung anfängt? Gibt es am Anfang immer bestimmte Checklisten, die reichen vom Energieverbrauch über Abfallaufkommen bis hin zum Materialverbrauch. Das hat sich eigentlich so in den zurückliegenden Jahren als hilfreich erwiesen, sowas den Personen dann in die Hand zu geben und einfach mal dann in der Hochschule zu schauen, wie sieht es aus, was gibt es für ein Konzept für Abfallvermeidung, wie werden bestimmte Abfallgefäße aufgestellt. Hier gibt es nur einen für Altpapier. Gut, muss man halt dann schauen, müsste ja wahrscheinlich auch noch irgendwo was geben für gelbe Entsorgung und Restmüll. Dann wird untersucht weiter in den Arbeitsräumen, gibt es dazu Behältnisse, was wird darin gesammelt, stehen zentrale Behältnisse zur Erfassung von Leuchtstoffröhren, hier wahrscheinlich oben immer auch noch Leuchtstoffröhren. Leuchtstoffröhren sind insofern auch wiederum Gefahrstoff, weil diese Leuchtstoffröhren Gefahrstoffe enthalten. Und die müssen dann wiederum gesondert entsorgt werden. Sprich, diese gesonderte Entsorgung bedarf dann wiederum eines Entsorgungsnachweises. Wenn dann der Gutachter kommt, will er das auch sehen. Dann halt fragen, werden Batterien gesondert gesammelt? Und dann ganz wichtig, der letzte Punkt, was man immer wieder festgestellt hat, es wird zwar dann manchmal in der Hochschule getrennt, aber dann kommen die Putzfrauen am Ende des Tages und irgendwo am Ende schmeißen sie das ganze Zeug wieder in einem Behältnis zusammen. Und dann war die ganze Trennarbeit, die man sich hier mühselig gemacht hat, für umsonst gewesen. Also insofern auch das immer ganz wichtig und da muss man auch dementsprechende Prozesse natürlich aufbauen, damit also auch die Putzkräfte dann wissen, dass es eine getrennte Verwertung gibt oder Entsorgung. Dann, wie gesagt, wird bilanziert der Energieverbrauch, also was fällt an Strom, an Erdgas, Heizöl, wenn es denn das noch gibt. Gibt es aber oftmals Fernwärme und was weiß ich, was es alles gibt, Sonnenenergie und so weiter. Diesel und Benzin wird oftmals irgendwelche Aggregate benutzt, also auch das wird bilanziert. Dann, wie gesagt, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, wird in aller Regel erhoben der Heizenergieverbrauch der letzten Jahre. Ich habe jetzt hier mal gesagt 5, weil das oftmals Einrichtungen überfordert, längere Zeiträume zurückzugehen. Weil da muss man dann nämlich in die Archive oder sonstige Kellerräume. Und das bedeutet dann auch natürlich immense Arbeit. Und deswegen also 5 Jahre sollten es aber mindestens sein, weil ansonsten man nicht so richtig feststellen kann, ob sich irgendwas schon in der Vergangenheit in irgendeiner Weise in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Dann die Frage, gibt es schon vorgeschriebene Temperaturen für bestimmte Räumlichkeiten, also sei es Bibliothek, Seminarräume, Hörsäle, Besprechungsräume, werden diese irgendwie überwacht? Und die Frage auch natürlich, wie wird gelüftet? Hier noch altertümlich mit dem Fenster, aber in anderen Einrichtungen gibt es natürlich sehr wohl auch Klimaanlagen. Gut, so viel erstmal zu dem. Und das, wie gesagt, diese Checklisten, je nachdem, was denn so die Einrichtungen umfasst, liegen so im Schnitt bei so etwa 80 bis 100 Seiten. Und dann, wie gesagt, ist das durch alle Bereiche, die ich vorher genannt hatte, also von Gebäude über Außenanlagen, Energieverbräuche, Materialverbräuche bis hin zur Mobilität wird dann mit diesen Checklisten oder kann mit diesen Checklisten dann so ein erster Eindruck geschaffen werden. Gut, ich habe gesagt, am Anfang von diesem Gesamtprozess ist eine Verabschiedung einer Umweltpolitik. Diese Umweltpolitik ist sozusagen das Leitbild. Und man kann, sagen wir mal, so ein paar so Punkte nennen, die halt in so einem Leitbild auf jeden Fall vorkommen sollten. Das ist einmal natürlich dieser berühmt-berüchtigte Aspekt von Integration in Lehre und Forschung. Dann die Reduktion von Ressourcenverbräuchen, also Heizenergie, Strom, Wasser. Dann ein Aufbau eines Umweltmanagementsystems. Dann das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Einhaltung von rechtlichen Vorschriften, Legal Compliance. Dann umweltfreundliche Beschaffung. Mobilität und dann auch, was ganz wichtig ist aus Sicht der EMAS-Verordnung, ist immer auch natürlich die Information von Externen, also sprich der Hochschulöffentlichkeit, aber auch natürlich der Information von Lieferanten, die jetzt hier auf das Gelände kommen. Ich habe jetzt mal hier das Beispiel für eine Umweltpolitik einer Hochschule genommen. Die werde ich jetzt im Einzelnen nicht mit Ihnen durchgehen. Aber Sie haben ja dann hinterher nochmal die Möglichkeit, dann beim sich nochmal das anschauen, davon meinen Folien, dann sich das nochmal näher anzuschauen. Das ist letztendlich immer so ein bisschen der Versuch, in relativ allgemeinen Worten so eine Art Leitbild für eine Hochschule im Bereich Umwelt vorzugeben. Also da, wie gesagt, steht dann auch nochmal drinne, hier jetzt auf dieser Folie Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung reduzieren. Da heißt es dann beispielsweise, dass also dass ein Umweltmanagement aufgebaut wird, dass man also versuchen sollte, die Umweltbelastungen zu reduzieren und dass man natürlich auch diese Hochschulgebäude den energetischen Standards anpassen sollte. Und dann nochmal der Punkt ökologische Beschaffung, was ja ganz wichtig ist, dass man auch, ich weiß nicht, wird bei Ihnen mit Recyclingpapier hier fotokopiert oder? Handy? Gut. Nur digital, okay. Aber nochmal. Also vielleicht an der Stelle jetzt bloß noch so eine Randnotiz. Wir haben also jetzt gerade in das Umweltprogramm der Hochschule in Nürtingen und Geislingen mit aufgenommen, dass also es einen offiziellen Rektoratsbeschluss gibt, dass man also Bachelor- und Masterarbeiten und natürlich also auch Doktorarbeiten, sofern das also an so einer Hochschule schon bis jetzt möglich ist, in Recyclingpapier machen kann. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich mit meiner Tochter sehr lange darüber diskutiert. Auch sie meinte, sie müsse ihre Arbeit in hochweißem Papier machen, weil ansonsten würde sie durchfallen. Ja, also insofern, auch das ist, glaube ich, wichtig, dass das also natürlich auch dann von der Leitung dann dementsprechend formuliert wird, weil ansonsten bleibt so eine gewisse Unsicherheit sicherlich immer vorhanden. Dann nochmal so ein anderer Punkt, der auch in so einer Umweltpolitik natürlich angesprochen werden sollte, ist immer dieser Hinweis auf den Verkehr. Ich habe jetzt gesehen, hier wird sehr viel Fahrrad gefahren. Das ist nicht überall so. Es hängt immer ein Stück weit natürlich damit zusammen, wie die Hochschule selbst gestaltet ist. In Nürtingen ist es so, da liegen die Gebäude, glaube ich, sehr weit auseinander, so etwa 5, 6 Kilometer. Da wird es dann schon manchmal schwierig, das bei schlechtem Wetter dann auch mit dem Fahrrad zu machen. Aber wie gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, der auch in dem Umweltprogramm dann nochmal zum Tragen kommt, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt, Einsatz von Pedelecs und solchen Geschichten. Gut, und dann die letzten beiden Punkte, da geht es nochmal um die Einbindung auch oder die Information der Öffentlichkeit. Hier habe ich jetzt einfach mal aufgelistet, wie wir dann hinterher versucht haben, jetzt eine Struktur zu bilden hinsichtlich des Umweltmanagements. Weiß nicht, kann man das lesen einigermaßen? Okay, ich gehe jetzt einfach mal ein Stück weit weg, dann kann ich das besser erklären. Also ganz oben steht also das Rektorat. Und in diesem Rektorat gibt es einen Umweltmanagementbeauftragten. Ein Umweltmanagementbeauftragter heißt letztendlich, da gibt es im Rektorat eine Person, die dafür verantwortlich ist. Das heißt, es kann nicht in irgendeiner Weise ein Student oder ein einfacher Mitarbeiter sein, sondern es sollte wirklich jemand aus dem Rektorat sein. Und unten drunter sind dann letztendlich die zwei Personen, die mir wichtig erscheinen für die Umsetzung von EMAS, aber auch natürlich der Arbeitssicherheit. Das ist einmal die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die oder der Umweltbeauftragte. Das ist das, was ich vorhin gesprochen habe, diese Person, dieser Kümmerer oder die Kümmerin, die also letztendlich dafür sorgt, dass also dieser Prozess weiter am Laufen bleibt. Weil wenn man so einen EMAS-Prozess mal angestoßen hat und ein Umweltprogramm verabschiedet hat, dann geht es ja eigentlich erst los, weil dann müssen diese Maßnahmen, die in diesem Umweltprogramm aufgelistet sind, auch umgesetzt werden. Und dazu bedarf es natürlich auch der Person in der Hochschule, die dieses tut. Und dann, wie gesagt, hatten wir oder haben wir installiert einen sogenannten runden Tisch Umwelt, in dem dann verschiedene Gremien drin sitzen, nämlich Professor, Lehrbeauftragte, Mitarbeiter, Studierende und Personalrat, also sagen wir mal Interessierte aus diesen jeweiligen Gruppierungen. Und dieser runde Tisch, der hat also jetzt so einen Personen, umfasst so zwischen 15 und 20. Und so ähnlich haben wir das jetzt auch an der Universität Hohenheim geplant. Auch dort wird es so einen runden Tisch Umwelt geben, der sich in ähnlicher Form dort also auch so zusammensetzen wird. Gut, nochmal dazu zu der Erläuterung, also zu den Gruppierungen, also Rektorat, oberstes Führungsgremium, Gesamtverantwortung für das Umweltmanagement, hat wie gesagt Verantwortlichkeiten, dann auch Festzulegung, dann die entsprechende Ressourcen auch zur Verfügung zu stellen, damit man überhaupt dieses Managementsystem einführen und auch dann weiterhin aufrechterhalten kann. Dann muss, wie gesagt, in diesem Rektorat auch festgelegt werden, wer dieser Umweltmanagementbeauftragte ist. Ist es der Rektor selber? Ist es der Pro-Rektor oder wer auch immer? Also es kann ja auch irgendeine Stabsstelle werden, die dann beim Rektorat angesiedelt ist. Aber wie gesagt, das muss dann halt entschieden werden. Dann hat das Rektorat auch zu entscheiden, wie diese Leistungen des Umweltmanagements zu bewerten sind. Und dann nochmal der letzte Punkt, das hatte ich ja schon ausgeführt, dass der Beauftragte auch Mitglied des Rektorats sein muss. Dann gibt es diese Person dieses Kümmerers, dieser Umweltbeauftragte oder Umweltbeauftragte. Der hat verschiedenste andere Funktionen zu machen, das reicht von Versorgung des Umweltteams oder des runden Tisches oder wie man das auch immer nennen will, mit Informationen bis hin dann Berichterstattung an das Rektorat, Koordination von Umweltaktivitäten und halt auch dann, darauf kommen wir gleich nochmal zurück, diese sogenannte Umweltmanagement-Handbuch. Also das heißt letztendlich, das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen formalistisch an, aber es ist so auch in dieser EMAS-Verordnung so hinterlegt, dass halt dieses System beschrieben werden muss und das tut man in aller Regel durch ein Umweltmanagement-Handbuch. Das sind dann etwa so 15 bis 20 Seiten, wo man dann einfach die Prozesse und auch die Verantwortlichkeiten in der Einrichtung dann beschreibt und hinterlegt, damit also auch andere innerhalb des Hauses wissen, wer für was zuständig ist. Gut, und dann das Umweltteam oder der runde Tisch, dem können also wie gesagt verschiedene Personen angehören, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Vertreter, Professoren, Lehrbeauftragte, nichtwissenschaftliches Personal, Personalrat, Schwerbehindertenvertreter und natürlich auch Studierende. Gut, das sind jetzt nochmal diese verschiedensten Umweltziele, die ich am Anfang ja auch schon erwähnt hatte, die man also am Ende dann in sein Umweltprogramm mit zu übernehmen hat. Je nachdem, was man also als wichtig angesehen hat, muss man dann halt dementsprechend diese Ziele dann so auch dementsprechend formulieren. Also diese Umweltziele, die reichen, wie gesagt, von sozusagen quantitativen Zielen, Reduzierung des Müllaufkommens um eine bestimmte Prozentzahl, genauso wie Reduktion des Strom- und Heizenergieverbrauchs um eine bestimmte Prozentzahl, bis hin zu der Tatsache, dass man Verkehrsanbindung untersuchen muss, die Erfassung der CO2-Emissionen, weil das steht auch in der EMAS-Verordnung drinne. Auch das ist erst seit neuestem so, dass man bilanzieren muss, wie viel CO2 durch so eine Organisation jährlich emittiert werden. Meine Frage an das Gremium hier: Was schätzen Sie denn, was jemand, der täglich zum Arbeitsplatz fährt, mit öffentlichen oder mit privatem Gefährt, an CO2 im Jahr emittiert? Also wir wissen ja alle, 10 Tonnen emittiert jeder Bundesbürger im Moment. Und was davon bloß jetzt dafür, dass ich vom Wohnort zum Arbeitsplatz komme, was schätzen Sie?
Von den 10 Tonnen.
Na, da sind Sie zu hoch. Das ist, hä? Nee, das ist immer noch zu hoch. Also es ist in aller Regel so zwischen 0,8 und 1,2 Tonnen. Ich falle da immer ein bisschen raus aus dem System. Ich habe im letzten Jahr 1,7 Tonnen emittiert, bloß für Fahrten zu Projektnehmern oder halt so wie hier jetzt zu einem Vortrag. Aber wie gesagt, also das steigert sich dann manchmal auch noch über 2 Tonnen. Also das ist, wie gesagt, eigentlich umweltökonomisch unverantwortlich. Man müsste eigentlich weniger fahren. Aber das ist immer die Frage. CO2-Äquivalent, ja. Gut. Ich habe jetzt noch mal ein paar Dinge aufgelistet. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich gucke auf die Uhr, ist jetzt kurz nach 19 Uhr, bin ich noch einigermaßen so in der Zeit. Gut. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen rausgegriffen, was wir dann jetzt in dem Umweltprogramm in der Hochschule hinterlegt haben. Das fing an mit, dass man erstmal Anleitungen für Stoßlüften und die Regelung der Heizkörper macht. Das sind immer so ein paar, man versucht ja in so einem Umweltprogramm einerseits so Maßnahmen aufzunehmen, die Geld kosten und andererseits auch Maßnahmen, die kein Geld kosten. Weil ich meine, da geht es jetzt erstmal so um Information. Also auch zum Beispiel hier regelmäßige Wartung der Heizkörper. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den man immer wieder feststellt, dass das irgendwann mal irgendjemand eingerichtet hat, aber dann hat man das nie mehr nochmal kontrolliert, ob das überhaupt noch effizient ist. Und dann halt so die Frage, so eine Idealtemperatur für bestimmte Einrichtungen hier von Hörsälen. Dann Stromverbrauch, wie gesagt, um 2% reduziert. Da nehmen wir in aller Regel, also vielleicht, wenn Sie jetzt gerade noch mal drauf schauen, hier habe ich jetzt erstmal gesagt, Heizenergieverbrauch pro Quadratmeter um 5% Reduzierung im Vergleich zum Jahr 2012. Also wenn jetzt in 3 Jahren der Gutachter wieder kommt, dann will er wissen, hat sich das Ziel dann also auch realisieren lassen. Sind also wirklich 5% am Ende beim Heizenergieverbrauch pro Quadratmeter reduziert worden. Beim Stromverbrauch nehmen wir in aller Regel Personen, weil das kann man schlecht auf Quadratmeter beziehen, weil Stromverbrauch ja davon abhängig ist, wie viele Studierende in so einer Einrichtung sind. Und wenn mehr Studierende sind, dann haben die auch mehr Laptops und dann haben die auch mehr digitale Geräte, die sie in irgendeiner Form am Stecker anstecken. Und deswegen braucht es natürlich dann auch oftmals mehr Strom. Und dann, wie gesagt, haben wir jetzt da ein paar Sachen aufgelistet, wie Anleitungen zum umweltgerechten Umgang mit Energie in allen Vorlesungssälen aufhängen, E-Mail-Tipps und dann also auch nochmal die Stoff- und Energieströme, also eine Verbrauchsanalyse vorzunehmen. Gut, und dann Motivation und Aktivitäten der Studierenden steigern. Da geht es erstmal darum, dass dieser runde Tisch, so wie er jetzt institutionalisiert worden ist, dass der weitergeführt wird, dass man die Studierenden durch Seminar- und Abschlussarbeiten oder auch durch Projekte weiter in diesen Prozess mit einbeziehen muss und dass natürlich auch öffentliche Veranstaltungen durchgeführt werden zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also dazu würde ich dann jetzt zum Beispiel solche Veranstaltungen hier wie heute Abend zählen. Gut, und jetzt noch mal vielleicht so ein bisschen was zum Abschluss, nachdem ich so ein bisschen das Umweltmanagement nach EMAS dargestellt habe. Ich denke, in der Diskussion können wir das sicherlich noch ein bisschen vertiefen, weil ich glaube nicht, dass das alles jetzt schon deutlich geworden ist, aber das können wir jetzt ja dann in der Diskussion noch mal vertiefen. Vorteile von so einem Umweltmanagement. Erstens mal ganz wichtig ist, dass ja das immer so als kontinuierlicher Verbesserungsprozess beschrieben wird, also KVP. Das heißt also, ich muss nicht jetzt schon innerhalb von einer bestimmten Zeit gleich Erfolge in einer bestimmten Form erreichen, sondern ich kann sagen, über bestimmte Jahre hinweg versuche ich kontinuierlich meine Verbräuche zu reduzieren. Und das entlastet mich natürlich auch von dieser Tatsache, dass ich jetzt auf einen Schlag alles verbessern muss, weil dafür fehlt ja oftmals auch das dementsprechende Geld. Ist wie gesagt es wichtig, dass man so ein Leitbild für sich integriert oder entwickelt und das in das Umweltprogramm integriert, dass man halt diese ganzen Stoffe und Verbräuche und so Materialien, die entsorgt werden, dass die halt unter die Lupe genommen wird und dass man halt auch da wieder, wie gesagt, erstmal versucht, Daten zu erheben und dann zu schauen vor diesem Hintergrund, wenn ich die Daten gewonnen habe, was muss ich an welchen Stellen unter Umständen verbessern? Also, dass ich dann bestimmte Schwachstellen oder halt Mängel bilanziere und dann daraus dann halt eine dementsprechende Prioritätenliste ableite. Das habe ich schon gerade erwähnt, dass man also mehr Zeit hat, also sich auch auf das Thema einzulassen, weil das ist ja oftmals so ein bisschen so ein Problem, dass in so einer Organisation man ja viele Personen, die unterschiedlichste Vorstellungen und auch Erwartungen an so einen Prozess hat, die muss man ja mitnehmen und deswegen, das ist nicht immer leicht, alle diese Personen unter einen Hut zu bringen und auch das braucht wiederum Zeit und es ist auch nicht so, dass man jetzt, wenn man in irgendeiner Form irgendwann mal einen Prozess an irgendeiner Stelle gut installiert hat, dass der dann auch die nächsten 10 Jahre so funktioniert, sondern das muss man immer wieder neu überprüfen. Also sprich, also auch jetzt gerade an so einer Einrichtung wie einer Hochschule, da wechseln ja die Studentengenerationen und da muss man natürlich diesen Prozess auch immer wieder aktualisieren. Gut, dann gibt es einen verbindlichen Zeitplan. Also das habe ich ja gesagt, in diesen Umweltprogrammen steht in aller Regel, wer für was verantwortlich ist und in welchen Zeiträumen das erledigt werden muss. Das heißt, es ist planbar und also auch transparent für alle. Das Wichtigste ist, glaube ich, noch, dass Strukturen aufgebaut werden. Und da steht jetzt zwar so, das finde ich zwar nach wie vor richtig, aber ich habe trotzdem jetzt in den letzten, ja sagen wir mal, 10 Jahren lernen müssen, dass das eigentlich heißt, Umweltmanagement ist unabhängig von bestimmten Personen, aber letztendlich braucht es schon immer auch eine Person oder mehrere Personen, die in so einer Organisation diesen Prozess vorantreiben. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Umweltmanagement und das wird schon von alleine funktionieren, sondern ich brauche immer Personen, die sich dafür also auch ins Zeug legen und die sich dafür auch engagieren. Gut, und was wichtig ist nochmal ganz zum Schluss, ist, dass eigentlich dieser Prozess, der am Anfang sehr umfänglich aussieht, also Sie müssen bilanzieren, Sie müssen eine Ist-Analyse machen, Sie müssen ein Umweltprogramm verabschieden, Sie müssen eine Umweltpolitik aufstellen, Sie müssen eine Umwelterklärung schreiben, das ist ja alles relativ viel Zeit, die da ins Land geht, ist aber dann, wenn man das einmal zugrunde gelegt hat, dann in den Folgejahren dann dementsprechend einfacher, weil dann die Prozesse ja schon vorliegen und man dann, sagen wir mal, auf diesen dann dementsprechend aufsatteln kann. Gut, und jetzt kommen wir noch zu dem letzten. Was ist also am Ende? Und zwar sagt auch langsam meine Stimme. Was ist also am Ende des Prozesses dann zu tun? Also sprich diese Validierung, wie es so schön in dieser Amtssprache heißt. Es ist ja nicht eine Zertifizierung, sondern eine Validierung, die der Umweltgutachter vornimmt. Und da sind dann bestimmte Dokumente vorzulegen. Die reichen, wie gesagt, von diesen Berichten zur Umweltprüfung über das Umweltmanagement-Handbuch, Politik, Programm, Erklärung bis hin dann zu einer Übersicht der wichtigsten Gesetze, die diese Institution zu erfüllen hat. Und dann, noch ganz wichtig, sind auch immer wieder sogenannte interne Audits durchzuführen. Das heißt also, in der Firma muss hineingefragt werden, sind die Prozesse, die stattfinden, sind die bekannt? Haben Sie schon mal was über Umweltmanagement gehört? Und wenn man feststellt, das ist den meisten nicht bekannt, dann ist irgendwas in der Vergangenheit fehlgelaufen. Gut, und wie sieht so eine Validierung dann durch den Gutachter aus? Der begeht dann erstmal die Organisation, guckt sich also alle Einrichtungen an, die so eine Hochschule hat. Also bei der letzten waren wir dann auf dem Bauernhof, die haben auch noch Lehr- und Versuchsgärten, also so botanische Gärten, die haben wir uns angeschaut, wie die Leute dann mit den Giften, die da verwendet werden, umgehen. Dann geht man in die Chemie- und Physikbereiche. Also alle diese ganzen Räumlichkeiten schaut man sich an. Dann gibt es Gespräche mit Umweltteam oder runden Tisch, Facility Management, sofern man das ausgelagert hat. Dann gibt es bestimmte Beschäftigtengruppen, die da gefragt werden. Dann Dokumentenprüfung vor Ort, Überprüfung von Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblättern. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist, die Fluchtwege müssen überprüft werden, damit man weiß, auch ob der oder diejenigen, die in dieser Institution arbeiten oder als Studierende tätig sind, dass die dann also auch aus dem jeweiligen rauskommen. Gut, und wenn alles dann so Zufriedenheit abläuft, dann kriegt man also diese schöne Registrierungsurkunde von der Industrie- und Handelskammer. Die sieht dann so aus mit diesem EMAS-Logo. Und da steht dann in aller Regel drauf, wie lange diese Urkunde gilt. Ich weiß gar nicht, gerade gucken. Die gilt hier bis, kann jetzt gar nicht, genau, 20. Dezember 2013. Das heißt also, diese Einrichtung hier, jetzt muss ich gerade schauen, welche war das nochmal? Kann man gar nicht genau erkennen. Weiß ich jetzt auch nicht, also kann ich jetzt nicht erkennen im Moment. Die muss also spätestens bis zu diesem genannten Datum dann wieder all diese Prozesse nochmal neu vorlegen. Die muss also nochmal die Verbräuche fortschreiben. Die muss bestimmte Rechtsübersicht fortschreiben, also hat sich irgendwas verändert im Rechtssystem, sind bestimmte Dinge weggefallen. Dann muss auch nochmal die Umwelterklärung aktualisiert werden. Es muss nochmal gefragt werden, ist die Umweltpolitik so, wie wir sie damals vor 3 oder 6 oder wie vielen Jahren beschlossen haben, ist sie noch so zugkräftig? Muss da was verändert werden und dergleichen mehr. Und wenn alles dieses gemacht wird, dann kommt der Gutachter wieder, guckt sich das Ganze an, schaut sich die Dokumente an und dann kriegt man entweder ein weiteres Zertifikat, das dann nochmal wieder für 3 Jahre oder 4 Jahre gilt, oder ja, man kriegt es nicht. Und dann muss man entweder nachbessern oder aussteigen. Ich habe gerade gesagt, 3 oder 4 Jahre. Es gibt mit dieser neuen Verordnung von 2009 die Möglichkeit von Organisationen, die weniger als 250 Beschäftigte haben, die müssen nicht mehr wie früher jedes Jahr validiert werden, sondern die werden dann alle 2 und alle 4 Jahre. Das heißt also, der Zyklus hat sich etwas verlängert. Das war einfach so ein Zugeständnis, weil man sagen wollte, genau, richtig, also überhaupt Organisationen, die halt, manche Hochschule fällt da auch drunter, je nachdem, was, wie groß die Anzahl der Mitarbeitenden und Professoren ist. Gut, dann war es das erstmal für heute.